Wie würdest du die Geschwister einer Gemeinde ermutigen, wenn diese Geschwister gerade durch schwere, schwierige Situationen gehen? Wenn sie gerade verfolgt werden? Was würdest du tun, um diese Geschwister zu ermutigen? Würdest du vielleicht Milka-Schokolade hinschicken und sagen, hier, was Schönes essen, dann wird alles wieder gut? Oder würdest du vielleicht einfach einen ganz guten Tee oder Kaffee hinschicken und sagen, schau, trink ein bisschen was, ruh dich aus, Gelassenheit ist hilfreich. Würdest du einfach Dinge hinschicken? Eigentlich, natürlich ist da nicht etwas Sündhaftes daran, das wäre nicht an sich falsch. Aber wenn man leidet, wenn man wirklich durch tiefe Täler geht, durch tiefe Schwierigkeiten geht und dunkle Täler geht, dann helfen solche oberflächlichen Dinge überhaupt nicht. Die zeigen schon, dass jemand an dich denkt und sie sind schon ein Ausdruck der Liebe. Es ist nicht, dass die keinen Wert haben, aber sie sind nicht genug, um jemanden wirklich zu trösten und zu helfen, um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Leute, die als gläubigen Menschen durch Schwierigkeiten gehen, ringen mit ganz ehrlichen, ganz normalen Fragen. Wie zum Beispiel, warum hat Gott meinen Freund oder meinen Ehemann oder meinen Bruder sterben lassen? Wieso musste er jetzt gerade für den Glauben sterben? Vielleicht klingt das sehr komisch und fremd, weil ich natürlich das selbst nie erlebt habe, aber wir dürfen nicht vergessen, dass viele Menschen in der Geschichte der Gemeinde sowas erlebt haben. Und auch zur Zeit Paulus war das nicht unüblich. Oder vielleicht haben sie auch die Frage gestellt, ist das normal, dass wir so viel leiden müssen? Haben wir etwas Falsches getan und ist Gott böse auf uns und deswegen müssen wir so viel leiden? Wie wird das alles wohl ausgehen? Habe ich jetzt nur eine Zukunft des Leidens vor mir als Christ? Oder was ist eigentlich diese wunderbare Freude, die wir in Jesus haben können? Oder ganz eine sehr einfache Frage, die aus einem Herzenswunsch entsteht, Jesus zu ehren. Wie soll ich mit dieser Situation umgehen als Christ? Was ist die richtige Reaktion darauf? Wie ehre ich Jesus Christus in dieser Situation? Diese Fragen und viele ähnliche Fragen sind ganz gute und ehrliche Fragen und ein Christ darf sie stellen. Natürlich aber der Christ will eine biblische Antwort auf diese Fragen. Keine emotionale oder schon gar keine egoistische Antwort darauf. Wir wollen wissen, was Gott will. Heute erleben wir keine Verfolgung hier in Österreich im Sinne der Christenverfolgung vergangener Zeiten. Aber auch heute, wenn jemand zum Glauben kommt, wird es einen Preis verlangen von uns. Muss man etwas dafür sozusagen, das klingt komisch, aber bezahlen. Es hat einen Preis, ein Christ zu sein. 1. Thessaloniker, dieser Brief wurde von Paulus geschrieben, weil es sein Wunsch war, die Geschwister in Thessalonich zu stärken und zu ermutigen. Das waren Geschwister, die gelitten haben. Wenn du in 1. Thessaloniker Kapitel 4 liest, da kommt diese Frage auf, was passiert mit den Leuten, unsere Geschwister, die gestorben sind? Wenn wir jetzt Kapitel 3 und Vers 12 und 13 aufschlagen könnten, nur kurz, merken wir hier, die zwei Verse, die wirklich die Gesamtbotschaft beinhalten, was Paulus durch diesen Brief sagen möchte. Er sagt, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Zuerstens, wachset in der Liebe. Zweitens, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater. Zweitens, Heiligung, den Herrn Jesus in Ehre folgen, vor Gott und unserem Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Die Hoffnung als drittens, an das Wiederkehren, das Wiederkunft, der Wiederkunft Jesus unseres Herrn. Also Liebe, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und dann auch eben Heiligung, lass dich verändern durch seine Gnade und schau auf Jesus, erwarte sein Kommen, verstehe deine wunderbare Zukunft. Paulus will die Geschwister dort ermutigen. Damit wir das richtig verstehen können, sollten wir mal die Frage stellen, wer sind diese Geschwister und wer ist diese Gemeinde? Und das lesen wir in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 17 könnten wir jetzt vielleicht aufschlagen. Bevor wir das aber lesen, möchte ich ein bisschen Vorgeschichte erzählen aus Apostelgeschichte. Wenn du Kapitel 16 lesen würdest, dann würdest du merken, ganz am Anfang, dass Paulus eigentlich gar nicht dorthin gehen wollte, wo er hingegangen ist. Er kam nach Thessalonik, weil Gott ihm dorthin geschickt hat, nicht weil er das vorhatte. Kapitel 16 sagt uns, dass er eigentlich nach Phrygien, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht, aber Phrygien und Galatien, das ist hier in diesem Gebiet, da ist Galatien und Phrygien ist da. Er wollte eigentlich hier für den Herrn arbeiten, er wollte dort das Evangelium verkündigen, aber ein klares Nein vom Heiligen Geist, er wurde verhindert, dorthin zu gehen. Gott sagte, nein, dorthin sollst du jetzt nicht hingehen. Dann ging er weiter in dieser Richtung, Mysien. Und es steht da in Kapitel 16 von Apostelgeschichte, dass er von Mysien nach Bithynien reisen wollte. Hier ist Mysien und Bithynien ist auch hier oben. Asien wollte er erreichen mit dem Evangelium. Aber noch einmal, Gott sagte, nein, dorthin darfst du nicht gehen. Ich habe was anderes für dich vor. Und dann durch seine göttliche Führung und durch ein Wunder ist er dann hier in Mazedonien hingegangen. Gott hat gesagt, Paulus, du sollst nach Mazedonien hin. Dort will ich, dass du mir dienst. Der Herr hat ihm klar und deutlich dorthin gesandt. Er soll nach Europa. Wir wohnen in Europa. Und es war Gottes Willen, dass Paulus damals Europa mit dem Evangelium erreicht. Er fing in Philippi an. Und wie ihr wisst, dort ging es nicht so ganz gut. Am Anfang konnte er keine Synagoge finden, weil es nicht genug Juden gab. So er suchte einfach einen Gebetsort und da fand er einen Gebetsort beim Fluss. Und dort am Sabbattag versammelten sich Menschen. Und eine Frau namens Lydia ist zum Glauben gekommen. Lydia war eine Verkäuferin. Sie hat Purpur verkauft, das damals sehr kostbar war. Und sie ist zum Glauben gekommen, ihr Haus ist auch zum Glauben gekommen, sie haben sich taufen lassen. Und dann, weil der Paulus einfach dem Herrn treu gedient hat und einfach ein Mädchen geholfen hat, und wir erzählen jetzt nicht die ganze Geschichte, wurde er ins Gefängnis geschmissen, ungerechterweise. Und dann zu Mitternacht, also singt er, lobt Gott und Gott schickt ein Erdbeben. Und durch diesen Erdbeben werden alle Türen aufgemacht, alle Türen des Gefängnisses gingen auf und der Kerkermeister denkt, alle Inhaftierten sind weg und er wollte sich selbst umbringen, weil damals als Kerkermeister oder Gefängniswärter, wenn deine Gefangenen entkommen, zahlst du dafür mit deinem Leben. Er dachte dann, bevor ich warte das Ganze ab und die das mir antun, mache ich das selbst. Aber Paulus sagt, nein, 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 tu dir nichts Schlimmes an, wir sind alle noch da. Und dann kommt diese wunderbare Frage, was soll ich tun, um errettet zu werden? Und der Paulus sagt, glaubt an Jesus Christus und du wirst errettet werden. Und der Kerkermeister wird gläubig und auch seine Familie und sie lassen sich auch taufen und die sind eigentlich diese Kerngruppe, der Anfang der Gemeinde da in Philippi. Dann am nächsten Tag wollen sie Paulus und Silas einfach entlassen. Und Paulus sagt, nein, darfst du nicht so machen, weil ihr habt uns geschlagen, ihr habt uns ungerechterweise inhaftiert. Wir sind römischer Staatsbürger und das ist gegen das Gesetz. Ihr müsst jetzt hierher kommen und uns wirklich mit aller Feierlichkeiten und mit aller Ehre entlassen und uns zeigen, dass wir nichts Falsches getan haben und die ganze Stadt zeigen, dass wir ehrenhafte Bürger sind. Die waren natürlich erschrocken, als sie erkannt haben, dass Paulus ein Römer war und auf einmal diese Große Männer sind ganz klein geworden und wollten alles tun, damit der Paulus wieder glücklich ist. Und sie haben ihn dann mit Ehren aus der Stadt gehen lassen. Und Paulus ist dann zurück zu Lydia gegangen und hat dort die Gemeinde gestärkt. Und sie ist dann weitergezogen. So, seine Erfahrung in Philippi war nicht gerade einfach. Und ich glaube, wenn man jetzt verprügelt wird, wie sie es damals gemacht haben, die Schläge, die man bekommen hat, das tut richtig weh und lange weh. Und man kriegt auch ein bisschen menschlich betrachtet, was kommt auf mich jetzt als nächstes zu? Er geht dann weiter und von Philippi zieht er nach Thessalonik. Das ist hier. Thessalonik war 160 Kilometer entfernt von Philippi. Und es war eine große Stadt, 250.000 Einwohner ungefähr, für die damalige Zeit wirklich sehr groß. Ein Hafenstadt, sehr viel Handel. Und es lag direkt auf diesen Via Egnatia. Vielleicht sagt euch das etwas, aber das war eine Handelsstraße. Die Römer haben diese Handelsstraße gebaut. Und es ging von Byzantium bis nach Rom. Hier müssen die dann mit Schiffe dann die Sachen weiterführen, aber es ging dann wirklich bis nach Rom. Und wir sehen hier auf diesem Bild, wo es hier anfängt, und dann Thessalonik. Heute heißt es Thessaloniki. Es ist eine der einzigen Städte, die damals bewohnt wurden und bis heute durchgehend bewohnt wurde. Also das heißt, andere Städte haben aufgehört, gibt es heute nicht mehr. Diese Stadt gibt es bis heute immer noch. Und das war sehr zentral gelegen. Und Paulus hat dort dem Herrn dienen dürfen. Viele Menschen sind durch diese Stadt auf den Weg nach Rom gekommen. Als er dorthin kommt, lesen wir jetzt, was passiert. Das ist Apostelgeschichte 17. Sie reisten aber durch Amphipolis. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. So, er geht hin und jetzt erklärt er das Wort Gottes. Wer ist Jesus Christus? Wer ist der Messias? Aufgrund der Schriften, nicht seine eigene Botschaft. Indem er lautete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und noch einmal, nicht vergessen, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Es ist nicht wie ich bin Stanley Shelton und Shelton ist mein Nachname. Es war nicht Jesus Christus. Christus ist sein Nachname, nein, Familienname. Christus heißt Gesalbter, der Gesalbte, verheißene König Gottes, der kommen soll. Jesus ist der Gesalbte, der Versprochene, der Christus, der Gesalbte Gottes. Worauf wir warten, er ist gekommen. Vers 4. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Und eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons, wie man das ausspricht, ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, das heißt, haben Paulus und Silas nicht gefunden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Was werfen Sie eigentlich Paulus und Silas und dadurch auch Jason hier vor? Hochverrat, dass sie jetzt gegen den Kaiser arbeiten und versuchen, Kaiser zu stürzen. Das ist natürlich damals in Rom keine Kleinigkeit. Das ist eine Großigkeit. Das ist ein richtiges Problem. Und die werden hier verleumdet, weil natürlich das war und ist nicht das Ziel des Herrn Jesu. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihren Ankunft in der Synagoge der Juden begaben. So, wir sehen hier, dass in dieser Geschichte, es war eine sehr bewegte Zeit in Thessalonich. Es war keine einfache Zeit. Und Paulus und Silas konnten nicht einfach in Ruhe weggehen. Menschen haben sich bekehrt. Die Juden in der Synagoge waren sehr neidisch, mochten das gar nicht und haben sofort gegen die Gläubigen gekämpft. Und damit mussten Paulus und Silas sofort weggehen. Dieser Jason, wir wissen gar nichts über ihn. Wir wissen nicht, wer er war. Wir können nur vermuten, dass er irgendein wichtiger Mensch war. Vielleicht ein wichtiger Mann in der Synagoge. Wir wissen es einfach nicht, wer dieser Jason war. Der war ein Mann, der aber bekannt war. Und die Obersten der Stadt haben ihn dann verhaftet und Geld von ihm verlangt. Eine Bürgschaft ist etwas, wo er Geld geben musste, um freigelassen zu werden. Und dieses Geld hat er dann erst zurückgekriegt, wenn es ruhig bleibt. Also es darf nicht wieder irgendein Aufruhr geben. Das heißt, es muss ruhig bleiben, dann kannst du dein Geld zurückkriegen. So, er war ein wohlhabender Mensch, der Geld hatte, das Geld für den Herrn aufgeben musste und die mussten dafür sorgen, dass es ruhig bleibt. Jetzt stell dir vor, du bist Christ und du verstehst, der Messias ist da. Jesus ist gekommen. Das ist die allerwichtigste Botschaft der Welt. Und jetzt musst du Geld bezahlen, damit du wieder freigelassen werden darfst. Und dann sollst du irgendwie schauen, dass es ruhig bleibt. Aber trotzdem, wie soll ich jetzt Jesus dienen? Ich kann jetzt nicht schweigen. Ich kann jetzt nicht einfach tun, als ob nichts in meinem Herzen sich verändert hat. Genau in dieser Spannung haben sich die Thessalonicher Christen sich gefunden damals. Und es war eine nicht einfache Situation, weil Paulus ist weitergezogen, ist nach Borea gegangen. Dort sind die Juden ihm dann auch nachgegangen. Sie haben ihn dorthin verfolgt und dort haben sie auch Probleme gemacht. Und es hörte irgendwie nicht auf. So, wie kam es dann zu diesem Brief? Es kam zu diesem Brief, in dem, dass der Paulus jetzt nach, und ihr könnt das gerne in der Apostelgeschichte zu Hause lesen, wie sich das alles entwickelt hat. Er kam dann nach mehreren Aufenthalten an verschiedenen Orten nach Korinth. Und in Korinth hat er dann Zeit und er kriegt dann auch Bericht von Timotheus und von Silas, er hat die zwei zurück nach Thessalonich geschickt, um nachzufragen, wie es den Gläubigen geht. Und die kommen zurück und erzählen, es geht denen eigentlich gut. Aber jetzt schreibt er diesen Brief, um die Geschwister dort zu stärken und zu helfen, damit sie standhaft bleiben, damit sie noch mehr in dem Herrn wachsen. Das ist sein Ziel. In Korinth schreibt er das Brief und will sie wirklich helfen. Also zurück zu unserer Frage, wie ermutigt man Christen, die gerade leiden? Du und ich haben eine ganz andere Geschichte. Wir sind nicht wie die Geschwister in Korinth. Niemand hier hat irgendeine Bürgschaft bezahlen müssen, weil er Christ geworden ist oder weil sie Christin ist. Aber wir haben andere Dinge, die wir erleben. Paulus erinnert eigentlich die Gläubigen in Thessalonich Folgendes. Erinnert sie daran, dass Gott dort was Großes getan hat. Er will nicht, dass die egoistisch denken und auf sich selbst fokussiert sind. Ganz im Gegenteil. Er will, dass sie an Gott denken, dass sie Gott zentriert sind, dass sie seine wunderbare Hoffnung im Mittelpunkt ihres Lebens haben. Wir sehen hier, dass er damit anfängt in 1. Thessalonicher, und ihr könnt jetzt da zurück gehen auf zu 1. Thessaloniker Kapitel 1. Er erinnert die Christen dort daran, dass Gott ein Wunder unter denen getan hat. Ein Wunder ist da passiert. Was für ein Wunder. Sie haben sich bekehrt. Die Menschen haben sich bekehrt. Vers 9 sagt es so, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Wir kommen später genauer dazu, aber genau das ist, was Gott auch in uns tun will. Wie ist es bei dir? Bist du auch heute entmutigt? Hast du irgendwelche menschliche Nachteile erlebt, weil du Christ bist? Stellst du dir die Frage, wie soll es eigentlich weitergehen, wenn es jetzt schon so ist? Wie wird mein Leben wohl werden? Gott will, dass als erstes du daran denkst, dass er sehr, sehr aktiv in deinem Leben ist. Er tut etwas. Er hat ein Wunder in deinem Leben getan. Er hat dich gerettet. Und du bist ein Teil seiner Familie geworden. Und er umarmt dich durch seine Gnade. Er kennt dich. Lass deine Bekehrung nie zu einer Selbstverständlichkeit werden. Ach, ich bin Christ. Jesus hat mich verändert. Ja, ja, was gibt's sonst Neues? Wenn wir darüber richtig nachdenken, genau da schöpfen wir die Kraft, um weiter für den Herrn auszuharren, um weiter für den Herrn vorwärts zu gehen. Der allmächtige Schöpfer Gott hat dich auserwählt und dir Glauben, Liebe und Hoffnung geschenkt. Er wirkt in deinem Leben. Das ist ein Vorrecht. Und wenn du heute da bist und du sagst, aber ich weiß nicht, ob er in meinem Leben wirkt. Denk jetzt mit uns über diese Stelle nach, weil Paulus gibt uns hier 5 Auswirkungen einer echten Bekehrung. Dass man sagen kann, wie Paulus selbst in Vers 4 sagte, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Paulus sagt, wir haben keinen Zweifel, dass ihr auserwählte Kinder Gottes seid, weil euer Leben zeigt das. Euer Leben zeigt etwas ganz Echtes. Eine Bekehrung zum Glauben an Jesus Christus ist ein unübersehbares Wirken Gottes, das eine mächtige Gesinnungsänderung herbeiführt. Eine unübersehbare Gesinnungsänderung. Wenn ich von einer Gesinnungsänderung rede, das heißt eine völlig Neugestalten des Denkens. Ich bin ein neuer Mensch, wie Paulus sagt in 2. Korinther 5, dass wer in Jesus Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und das merkten sie damals an den Geschwistern, an den Gläubigen in Thessalonik. Und wir wollen heute auch genauer diese Dinge anschauen. So schauen wir die jetzt an. Vers 3, er erzählt Paulus, wie er froh und dankbar ist für die Gemeinde und sagt, er ist ständig erwähnt er in seinen Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren. Standhaftes Ausharren. Wisst ihr, was Ausharren hier bedeutet, wörtlich? Es heißt darunter bleiben, unter ein Gewicht, unter ein Stress und nicht flüchten, nicht aufgeben, nicht weg davon. Man bleibt darunter, weil man Spaß daran hat? Nein, weil es Gottes Wille ist. Weil man das für Jesus tut. Das ist genau, was Jesus Christus getan hat. Als er am Kreuz für uns gestorben ist, er hat standhaft ausgeharrt. Er hat nicht aufgegeben, für den Herrn, für seinen Vater im Himmel, seinen Willen zu tun. Weil sein Wunsch, sein Herzenswunsch war, den Willen seines Vaters zu tun. Die Menschen da dort in Thessalonik sind von Egoisten zu Nachahmer Jesu geworden. Sie haben durch Gottes Wort und seine Gnade verstanden und angenommen, dass es etwas viel Größeres gibt und Wichtigeres gibt, wofür ich leben kann, als bloß meine eigene Begierden, meine eigene Wünsche, mein eigener Ich. Es gibt was viel Größeres, viel Wertvolleres. Und zwar der Christus, Jesus Christus. Ich lebe für ihn. Und da ich für ihn lebe, bin ich bereit, auch standhaft auszuharren. Die sind Nachahmer der Apostel geworden, ist unser erster Punkt hier. Und ich habe mich ein bisschen jetzt verschätzt in meinen Notizen. Wir haben den zweiten Punkt betrachtet. Aber in dieser Nachahmung drehte es sich um nicht eine äußerliche Anpassung, sondern wirklich eine Herzens- und Gesinnungsänderung. Eine Herzens- und Gesinnungsänderung, das dazu geführt hat, dass die dann auch zweitens eben Jesus völlig treu geblieben sind, dass sie standhaft ausgeharrt haben. Ich habe darüber nachgedacht und sagte, was könnten wir als Beispiel verwenden für diese Ereignisse? Und da wir in unserer westlichen Welt so wenig Verfolgung erleben, ist es schwer, in gleicher Art und Weise ein Beispiel zu finden. Aber man muss nicht zu weit gehen und nicht zu weit zurück in der Geschichte denken. Auch in unserer europäischer Welt, wenn man an die Sowjetunion denkt und die Geschwister, die damals in der kommunistischen Zeiten gelebt haben, haben wir eine Menge Beispiele von Christen, die wirklich standhaft ausgeharrt haben, weil sie überzeugt waren, weil sie tatsächlich neugeborene Kinder Gottes waren. Sie haben sehr viel dafür bezahlt. Zum Beispiel damals, wenn du in diese kommunistische Stadt und in Russland besonders, nicht in allen kommunistischen Ländern war es so schlimm, aber in den stalinistischen Zeiten besonders und dann danach, wurden sie wirklich eingeschüchtert als erstes. Sie dachten, oh nein, wir können nichts machen. Sie haben sich zurückgezogen und nichts getan. Und Robert Gönner von Friedensbote hat uns vor Jahren mal die Geschichte erzählt, wie es in Russland gegangen ist. Und er sagte, diese Einschüchterung aber dauerte nicht lange. Dann haben sie den Angst vor dem Tod verloren, weil sie erkannt haben, wir sind Christen, der Tod kann uns nichts antun, kann uns nur erlösen. Sie haben den Angst vor dem Tod verloren und fingen an, Jesus wirklich tatkräftig zu dienen. Und was dadurch passiert ist, ist, der Heilige Geist hat durch diese Menschen angefangen, wunderbare Dinge zu tun. Ich meine jetzt keine komischen Zeichen oder Wunder. Ich meine, Menschen haben sich verändert. Und du wirst merken, dass diese Beweise, die er hier gibt, sind innerliche Veränderungen der Menschen. Es gibt keine Zungenrede hier oder Heilungen oder irgendwelche andere äußerliche Zeichen, die in der Gemeinde stattgefunden haben, um zu beweisen, dass Gott dort gewirkt hat, sondern in ihrem Herzen neue Menschen geworden. Sie waren bereit, nicht nur Nachahmer zu werden und innerlich neu gestaltet zu werden, sie waren bereit, auch standhaft auszuharren. Das haben wir gerade besprochen, aber ich möchte noch ein kurzes Wort dazu sagen. Jesus Christus hat uns davor gewarnt. Was passieren könnte, wenn wir nicht ausharren? Was sagt das über uns? Das zeigt, dass wir nicht gläubig sind, weil gläubige Menschen werden ausharren. Das ist einfach, was passiert. Gläubige Menschen bringen Frucht hervor. Markus Evangelium Kapitel 4 und Vers 16. Der Herr Jesus gibt uns ein Gleichnis und sagt, und gleicherweise wie auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Wow, Jesus, er liebt mich? Wunderbar, das nehme ich mir an. Wie geht's weiter? Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Was? Jesus ist Jesus befreit mich nicht von all meinen Schwierigkeiten. Was? Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen und der Christ kriegt alles, was er will. 1.000 Euro am Tag und was weiß ich, Gesundheit ohne aufhören. Nein, das ist nicht, was Jesus uns gibt. Jesus gibt uns Befreiung von unseren Sünden. Ein Lebenssinn, das tatsächlich bedeutend ist. Jesus spricht dann weiter und sagt, und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Noch einmal, das sind Menschen, die was verstanden haben, vielleicht im Kopf, aber sie haben keine Wurzel in sich. Sie sind nicht neu geboren. Sie sind nicht neue Schöpfung in Christus. Sie haben nur einen Kopfverstand. Vers 20, Jesus spricht aber weiter. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Das heißt, wer tatsächlich neu geboren wird, der tatsächlich Jesus kennt, der bringt Frucht hervor. Das ist, worüber der Paulus sich gefreut hat. Er schaute die Geschwister dort an und sagte, ihr habt nicht nur oberflächlich geglaubt. Ihr habt tatsächlich das neue Leben. Ihr seid tatsächlich Geschwister, weil ihr standhaft ausharrt. Ihr bringt Frucht hervor unter dieser Zeiten, wo es viel Bedrängnis gibt, in dieser Zeiten. Nicht nur wenn es in der Zeit, wo es gut geht. Wie würde es bei uns sein? Die Christen in den kommunistischen Zeiten, sie dürfen gar keine gute Arbeitsstelle bekommen. Warum? Deswegen, weil sie keine kommunistische Parteimitglieder waren. Wie kannst du Parteimitglied werden an einem atheistischen politischen System? Ja, ich glaube an Atheismus, aber bin ein Christ? Wie kann das funktionieren? Um Jesus treu zu folgen, musst du natürlich Nein dazu sagen. Ich glaube sehr wohl an Gott und ich glaube an Jesus Christus. Er ist der Retter, er ist die einzige Hoffnung für die ganze Welt. Und deswegen haben sie auch keine gute Arbeitsstelle bekommen. Sie konnten oft auch gar nicht an der Uni studieren, weil du konntest nicht studieren, wenn du in dieser unteren Schicht der Gesellschaft warst. Die mussten aber trotzdem ihr Militärdienst leisten. Und stellt euch vor, wie das ist für einen Christ, im russischen Militär ein Zeugnis für den Herrn zu geben. Und es gibt mehrere Geschichten von treuen Brüdern, die ihr Militärdienst ins ehemalige Sowjetunion angetreten sind und treu und konsequent ihr Zeugnis für den Herrn gegeben haben und dadurch stark gelitten haben. Ich habe ein Buch, wo drin eine Geschichte erzählt wird von einem Bruder, der sogar, weil er nicht bereit war, nachzugeben und zu sündigen und Gott zu fluchen, er wurde sogar umgebracht. Und dann später, nachdem Kommunismus zerstört wurde und die herausgefunden haben, alles, was da passiert ist, wisst ihr, was passiert ist? Manche Leute, die ihn gepeinigt haben, sind zum Glauben gekommen. Und jetzt stellst du dir die Frage, hat sich das gelohnt? Oh ja, der wird in Ewigkeit mit diesen Menschen in der Gnade Gottes wirklich sich freuen können, weil er genauso wie seine Peiniger ein Sünder ist. Das ist Gnade, dass Jesus uns erretten kann. Diese Geschwister dort auch waren bereit, für Jesus zu leiden, standhaft auszuharren. Drittens, das zeigt dich aber auch dadurch, Jesus gibt uns die Fähigkeit, vorbildlich zu leben. Sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt. Wie gesagt, Bekehrung hier, das Wort bedeutet eine Wende, das heißt hinwenden, wohin? Ich habe mich von Götzen weggewendet und jetzt hin zu Gott. Meine Orientierung ist völlig neu. Ich folge jetzt Jesus nach. Götzen der damaligen Zeit, diese Götzen waren Gottheiten. so falsche Götter. Und ja, aber das waren alles leer und nichts. Die Anbetung dieser Götzen hat sehr oft mit Ausschweifung, Unzucht und jede Menge Sünden zu tun gehabt. Und wer dann zum Glauben gekommen ist, musste das alte Leben ablegen und das neue Leben in Jesus annehmen. Aber das war kein Zwang. Das war für die Geschwister nicht, oh Mann, muss ich wirklich, ich darf nicht mehr. Nein, das war, ich habe Jesus. Was kann ich Jesus geben? Ich will Jesus folgen. Ich will Jesus mein Alles geben. Heute in unserer Welt, soweit ich weiß, ist das mit den Götzen und dieser Gottheit nicht mehr so stark verbreitet wie früher. Ich kenne die ursprüngliche Götzen der damaligen Zeit. Ich kenne in Wien keine Diana-Tempel. Es gibt ein Diana-Bad. Das ist aber was anderes. Das könnte vielleicht, wenn man das anbetet, zu einem Götze werden. Aber es ist nicht, dass man da hingeht und jetzt vor irgendeine Statue hinkniet und hinfällt und das anbetet. Wir haben keine heidnische Tempel. Wir haben ähnliche Dinge in andere Religionen. Und wir wollen jetzt nicht das alles heute betrachten und überlegen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, im westlichen Welt haben wir andere Art Götzen. Eine Götze ist einfach etwas, das wir über Gott stellen. Das ist unser neuer Gott. Und ich würde sagen, dass für uns ist Egoismus unser größter Gott. Ich bin mein eigener Gott. Ich tue, was ich will. Relativismus lehrt uns, dass du bist der höchste Autorität in deinem Leben. Tu, was für dich am besten ist. Und wenn du etwas für gut empfindest, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann ist es schlecht. Tu einfach, was du willst. Nur die Frage ist, bist du Gott? Und hast du alles wirklich richtig verstanden? Was passiert nach dem Tod und wenn du vor Gott stehst? Unser Götzen heute sind andere Dinge. Materialismus, Unterhaltungswahn, Relativismus, Humanismus, ich brauche keinen Gott. Alle diese Dinge, wo Gott voll aus dem Bild ist, er ist nicht mehr überhaupt irgendwo zu sehen. Und irgendwas anderes hat unsere Aufmerksamkeit. Wer zu Jesus sich bekehrt, versteht, jetzt steht Jesus im Mittelpunkt meines Lebens. Er ist Gott. Er ist mein Herr. Und die Geschwister dort haben das klar und deutlich bewiesen, indem sie sehr öffentlich und vor allen anderen Menschen sich von den Götzen zu Gott bekehrt haben. Weil in Vers 9, diese Bemerkung findet in einem Zusammenhang statt, wo Paulus sagt, wir müssten eigentlich gar nicht nachfragen, wie es euch geht, weil es wird überall herumgesprochen. Alle erzählen von dem, was da in Thessalonich passiert. Dass ihr euch von den Götzen weg und hin zu Gott bekehrt habt. Alle haben es gesehen. Es war überall die Rede. Vers 9. Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Wer sich bekehrt, kehrt den Rücken, all solche Dinge und wendet sich dem Herrn hin und sagt, Herr, du bist mein Herr. In der ehemaligen Sowjetunion war es nicht anders. Damals, die Gemeinden dürften keine Mieträumlichkeiten haben. Du hattest null Rechte, wenn du eine biblische Gemeinde warst. Wo haben sie sich versammelt? Die haben sich im Wald versammelt. Da, wo ja, sie Platz finden konnten. Und es war nicht so, dass sie sich heimlich dort versammelt haben und niemand wusste, wo das ist. Wisst ihr, wer jedes Mal wusste, wo sie sind? Die KGB. Sie gingen dort im Wald hinaus, sie versammelten sich dort. Die KGB ist auch hingekommen und je nachdem, was gerade passiert ist. Manchmal hat der KGB gesagt, okay, Schluss, und haben das alles dann weggetrieben. Manchmal haben sie den Pastoren verhaftet und dann abtransportiert. Manchmal standen sie nur da und schrieben die Namen auf, wer jetzt alle da hingekommen ist. Und stell dir vor, du kommst zum Glauben in so einer Situation. Was hat die Gemeinde von dir damals verlangt? Ja, ich bin gläubig. Nein, ganz im Gegenteil. Man hätte vielleicht gedacht, dass sowas praktisch wäre, alles sehr heimlich. Das war aber nicht der Fall. Die Gemeinde damals sagte, wenn du an Jesus glaubst und du willst das eigentlich bezeugen, dann kommst du vor der ganzen Gemeinde und bekennst dich zum Herrn und lässt dich taufen. Und wer nicht bereit war, sich taufen zu lassen, ich meine, denk daran, da steht KGB, ach, wer ist das jetzt da im Wasser da? Wie heißt der? Du kannst jetzt nicht heimlich dich taufen lassen. Wer bezeugt jetzt, dass er oder dass sie an Jesus glaubt? Ah, ja, okay. Die haben das gerne getan. Die Gemeinde ist gewachsen, ist stark geworden, wurde aber verfolgt. Das zeigt, dass Gott etwas im Herzen getan hat. Wer tut das nur, weil es bloß nett ist? Ja, ich glaube, ich mache das auch. Ich würde auch gerne mal von KGB verfolgt werden. Das wäre nett, oder? Ich würde auch gerne niemals eine gute Arbeitsstelle bekommen, oder? Ich würde auch gerne mal meine Kinder und Familie für jahrelang hinterlassen müssen und im Gulag irgendwo im kalten Holzbett schlafen. Aber die Geschichten sind zahlreich. Und das ist, was der Geist Gottes in einem Menschen tut. Und du sagst, ach, das ist ja schrecklich. Nein, das ist nicht schrecklich. Weil die haben verstanden, dieses Leben ist wie ein Hauch. Es ist wie ein Atemzug. Und was du für Gott tust in diesem Leben, hat ewige Auswirkungen. Und in der Ewigkeit wirst du dich ruhen können. In seiner Gnade. Und mit dem Lob und Preis Gottes. Und da denkst du, was? Gott lobt und preist mich? Ich verstehe es auch nicht. Seine Gnade wirkt durch uns und dann lobt er uns dafür, dass wir es zugelassen haben. Ich kann das nicht erklären. Ich kann nur sagen, er bekommt die Ehre und es ehrt ihm, uns zu loben und wir loben ihm dann zurück. Und was das tut, es zeigt, er ist sehr, sehr aktiv in dieser Welt. Und die ungläubigen Menschen um uns herum sagen, wo ist Gott? Ich sehe Gott nicht. Was tut Gott? Warum gibt es so viel Leid und so viel Schmerzen? Und die Frage ist nicht, warum gibt es Leid und Schmerzen? Die Frage ist, warum lehnst du Gott ab in deinem Leben? Lass zu, dass er dich verändert, dass du aufhörst, anderen Menschen Leid und Schmerzen hinzuzufügen. Und wenn alle Menschen das Evangelium annehmen würden, wie die Geschwister da in Thessalonik angenommen haben, dann würden sie alle anfangen, Jesus zu folgen. Und aufhören, anderen Leid und Schmerzen hinzuzufügen. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, aber wir sind die Rebellen. Wir sind die Rebellen. Und wir wollen das nicht. Aber ungläubige Menschen wollen Gott den Schuld hinlegen. Damals in Thessalonik, die Menschen haben sich bekehrt und sie sind wirklich Nachfolger Jesu. Und das heißt, sie wollten Jesus dienen. Sie wollten Jesus dienen. Sie haben das Wort des Herrn freizügig weitergegeben. Sie wollten Jesus wirklich dienen. Das Wort hier für dienen ist das Dienen eines Sklaven. Und das wird in unserer Zeit natürlich sehr negativ behaftet, dieses Wort, Sklave zu sein. Wer will wohl Sklave sein? Aber damals, wenn du einen guten Herrn gehabt hast und selbst nicht wohlhabend warst, wenn du von der unteren Schicht gekommen bist und du hast einen richtig guten Herrn bekommen und gehabt, das war ein Segen. Der Sklave mit einem guten Herrn, der hat es gut gehabt für die damalige Zeit. Seine Unterkunft, sein Essen, seine Zukunft, sein Schutz, alles war sicher, weil sein Herr ein guter Herr war. Und er konnte diesen Herrn dienen. Und damals gab es auch Diener, Sklaven, die sehr gerne ihren Herrn gedient haben, weil ihr Herr ein guter Herr war. Und das war das Bild, das Paulus hier verwendet. Nicht das Bild eines Tyrannenherrn, der seine Sklave jetzt irgendwie auspeitscht. Das Bild eines Herrn, der Bediensteten hat, der Diener hat, wofür er sich kümmert und schaut, dass die das bekommen, was sie brauchen. Und wenn du als Diener deinen Herrn gedient hast, dann gab es natürlich auch für dich an deinem Tag eine lange Liste von Dingen, die du getan hast, nur deswegen, weil dein Herr dir gesagt hat, bitte tue das. Oder einfach tue das. Das ist mein Willen. Und du willst deinen Herrn dienen und du tust das. Heute in unserer Zeit ist dieser Gedanke von dienen und einen Herrn haben, völlig fremd, weil wir so egoistisch sind. Ich bin mein eigener Herr. Wer soll mir wohl sagen, was ich zu tun habe? Ich entscheide das. Und es tut mir leid, dass ich immer wieder auf dieses Egoismus zurückkomme, aber genau das ist, wo wir in unserer Gesellschaft wirklich ringen heutzutage. Gott ist Gott, Jesus ist Herr, wir sollen ihm dienen. Und die Geschwister damals, sie haben Dinge getan, sie wollten ihm dienen, sie haben von Jesus erzählt, weil Jesus ihr Herr geworden ist. In einem Kommentar, das ich gelesen habe, um mich dafür für heute vorzubereiten, hat einer Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn du ein Christ bist, dann werden die Leute um dich herum an deinem Leben etwas merken, dass du gewisse Dinge tust, nur weil du ein Christ bist. Natürlich soll das nicht sein, weil du dazu gezwungen wurdest, sondern weil du das willst. Und ich rede jetzt eigentlich mit Leuten, die sich Zeit genommen haben, am Sonntagvormittag um 10 Uhr in einer Gemeinde zu kommen, Loblieder zu singen, eine Predigt anzuhören und miteinander Gemeinschaft zu haben. Warum habt ihr das getan heute? Ist das, weil ihr sonst nichts zu tun habt heute? Gibt es da jemand? Ja, eigentlich habe ich sonst nichts zu tun. Also ich sitze zu Hause und habe nichts zu tun. Oder mir fällt nichts ein, dass ich anders machen könnte. Das alleine zeigt, dass Gott in deinem Herzen etwas bewirkt hat. Und wenn du aus anderen Gründen da bist und sagst, nein, nicht weil ich wirklich Jesus lieb und mit anderen anbeten will, sondern ich bin halt da, dann ist die Frage, willst du das nicht vom Herzen? Verstehe, Jesus ist Christus. Jesus ist der Herr. Du darfst ihn anbeten. Du darfst ihn als Diener dienen. Er ist für dich gestorben. Und dann verändert das alles in deinem Leben. Sie waren bereit, ihm zu dienen. Sie haben das weitererzählt. Wie ist es bei dir? Wissen deine Freunde, wissen deine Familie, wissen die, dass du Christ bist? Damals in der Sowjetunion, was haben die getan, um Gott zu dienen? Die haben sich versammelt. Sie haben öffentlich bekannt, dass sie Christen waren, haben sich taufen lassen, sie haben Verfolgung erlebt, sie haben Bibel gedruckt. Bibeln. Es gab Mannschaften von Menschen, die wie irgendwie so Agenten, Geheimagenten, überall ganz vorsichtig die notwendigen Materialien hinschleppen mussten und diese Druckerei aufgebaut haben, um Traktaten und Bücher und Bibeln zu drucken. Und dann wurden sie oft festgenommen und nach Gulag geschickt. Aber sie waren nicht bereit, einfach tatenlos zuzuschauen, als die ganze kommunistische, atheistische Stadt die Bevölkerung in der Hölle führte. Sie sagten, wir dienen Christus und wir finden einen Weg. Was tust du, um Jesus zu dienen? Auch wenn es schwierig ist. Wie hat er dein Leben verändert? Das bringt uns zu unserem letzten Punkt heute. Jesus gibt uns eine unerschütterliche Hoffnung. Eine unerschütterliche Hoffnung. Sie haben den auferstandenen Herrn Jesus als ihr Retter erwartet. Sie haben den auferstandenen Herrn Jesus, das ist Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Das ist dieses Blick nach vorne. Blick nach vorne. Jesus kommt zurück. Ihre Hoffnung war auf dem Herrn gerichtet, nicht auf Sachen und ihre Existenz in dieser Welt. Paulus ermutigt sie, indem er sie daran erinnert. Schau, was Gott in deinem Leben getan hat. Schau, wie deine Denkweise, dein ganzes Leben anders geworden ist. Ihr seid auserwählt und ihr wartet auf das zweite Kommen Jesu mit Hoffnung, dass er bald da sein wird. Und zum Schluss, und dass er uns errettet von dem zukünftigen Zorn. In kommenden Wochen werden wir dieses Thema Zorn genauer betrachten. Aber Tatsache ist, Gott in seiner heiligen und gerechten Art und Weise ist zornig gegen Sünder. Nicht nur gegen Sünde, sondern gegen Sünder. Sünde, das ist diese Taten, die wir tun, das ist sehr steril. Das ist Lügen. Ja, Gott ist zornig gegen Lügen. Also, okay, wer sind die Lügen? gegen irgendein Konzept ist Gott zornig? Nein, es ist kein Konzept, das Gott zornig macht. Es sind wir Menschen, die lügen, dass wir sündigen. Warum ist er zornig? Weil er gerecht ist, weil er heilig ist. Und was hat er getan, damit wir von unseren Sünden errettet werden können? Er selbst nahm unsere Schuld auf sich aufs Kreuz. Manche sagen, oh, so einen zornigen Gott kann ich nicht annehmen. So böse und so schlimm. Okay? Denk mal darüber nach. Dieser Gott ist nicht schlimm. Er wusste, der einzige Weg, um seinen Zorn zu stillen, ist, dass er selbst das Zorn, das du eigentlich, das ich bekommen sollte, dass er selbst das für uns aufs Kreuz trägt. Er bezahlte es für dich. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Und die Geschwister in Thessalonich, sie haben erkannt, Jesus ist Herr. Jesus ist auferstanden. Er bezahlte unsere Sündenschuld am Kreuz. Unser Zorn hat er bezahlt. Und wir erwarten ihn als Erretter. Und das verändert alles. Warum erwähnt Paulus diese Sachen, wenn er an eine leidende Gemeinde schreibt? Weil er sie auf Jesus fokussieren will. Schau, was Jesus in deinem Leben tut und getan hat. Es dreht sich nicht um diese Leiden, die du jetzt erlebst. Gott wird das verwenden zu seiner Ehre. Denk darüber nach. Wie hat Jesus dein Leben unübersehbar verändert? Hast du eine neue Orientierung? Bist du ein Nachfolger Jesu? Hast du Kraft, um standhaft auszuharren? Stehst du zum Herrn, auch wenn es schwer ist? Lebst du als vorbildlicher Christ? Die Leute, die dich vor deiner Bekehrung gekannt haben, sagen dir jetzt, wow, du bist ja ganz anders geworden. Du wirst heute natürlich nicht von heute auf morgen alle Dinge verändern können, aber du willst das. Du möchtest, dass der Herr dich verändert. Dienst du gerne dem Herrn? Erzählst du ohne weiteres über den Herrn? Bist du bereit, ganz einfach diese erste Gehorsamschrift der Taufe, Jesus zu folgen? Wie damals auch ganz üblich war in der Sowjetunion. Die haben nicht mal anerkannt, dass jemand ein Christ war, bevor sie sich taufen lassen haben. Hast du eine unerschütterliche Hoffnung? Erwartest du den Herrn Jesus vom Himmel? Wenn diese Dinge in deinem Leben auch wahr sind, und du darüber nachdenkst und dich dort die Stärke holst, dann hast du ein geistliches Zentrum in deinem Leben. Und das wird dir dann auch die Kraft geben, schwierige Dinge durchzumachen mit dem Herrn. Weil deine Auserwählung, deine Errettung eindeutig klar ist. Lass uns miteinander beten. Vater,